Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sensibel Sein, dem psychologischen Podcast rund um die Themen Sensibilität und Begabung und den damit einhergehenden persönlichkeitsbedingten Eigenschaften. Mein Name ist Britta Sperling, ich bin Psychologin und Musiktherapeutin und freue mich, dass du heute dabei bist. Heute soll es in Grundzügen um einen Phänomenbereich gehen, der ebenso wie die Hochsensibilität und die Hochbegabung in den Bereich der Neurodivergenzen fällt. Ich würde heute gern ganz grundlegendes Basiswissen über das Autismus-Spektrum vermitteln und einen Einblick darin liefern, inwieweit das die Arbeit mit hochsensitiven oder hochbegabten Menschen auch betrifft, denn meistens berührt man dieses Thema, wenn es um die Frage eines gemeinsamen Auftretens oder aber eben der Abgrenzung davon geht, also die Frage nach eventuellen Doppeldiagnosen oder eben aber auch vielleicht Verwechslungen, die da vorliegen können. Und da ich natürlich nicht in dem Sinne jetzt ausgewiesene Autismus-Expertise habe, macht es Sinn, da nochmal jemanden auch dazu zu holen. Und dafür habe ich mir in einem kommenden Gespräch die Sarah Weber von Autis Plus eingeladen. Und ich freue mich sehr, wenn sie uns nochmal aus ihrer fachlichen Perspektive als Autismus-Expertin spezielle Einblicke gibt in ihre Arbeit. Des Weiteren habe ich auch dazugelernt in der Vergangenheit, zum einen mir nochmal mehr darüber bewusst zu werden, welche große Verantwortung man auch trägt, öffentlich über diese doch sehr komplexen Phänomene zu sprechen, über die es ja auch teilweise unterschiedliche Auffassungen, Meinungen, Wissensstände gibt, wo ja auch gerade sehr, sehr viel in Bewegung ist und sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit stattfindet, was natürlich absolut begrüßenswert ist. Und da eben auch aus der Community der Betroffenen heraus sehr, sehr viel stattfindet an Wissensvermittlung. Und immer wieder dieser Satz mir begegnet ist beim Mitlesen, beim Recherchieren: Wir möchten endlich, dass nicht mehr über uns gesprochen wird, sondern mit uns. Von daher möchte ich gern zu Beginn dieser Folge wie so einen kleinen Disclaimer vorausschicken und sagen, falls du dich da angesprochen fühlst als Betroffener oder Betroffene oder berufen fühlst, da so ein bisschen in den Austausch zu kommen, jetzt hier in diesem Format, bist du herzlich eingeladen, dich bei mir zu melden. Ich fände es sehr interessant, eine betroffenen Folge dazu noch zu ergänzen. Und selbstverständlich bin ich auch dankbar für Hinweise oder gegebenenfalls Korrekturvorschläge, weil nichts liegt mir ferner, als Falschinformationen zu streuen oder gar den Betroffenen auf irgendeine Weise zu schaden. Es wird jetzt hier in dieser Folge also Basiswissen rund ums Autismus-Spektrum geben und vor allem richtet sich der Fokus dann auf die Frage, wie es eben im Zusammenhang und auch in der Abgrenzung zur Hochbegabung aussieht, wo können eventuell Verwechslungsgefahren bestehen, wo gibt es Überschneidungsbereiche und wo gibt es aber eben vielleicht auch Hinweise, wo man doch voneinander abgrenzen kann und relativ sicher davon ausgegangen werden kann, dass man es mit reiner Hochbegabung zu tun hat und zusätzlich kein Vorhandensein einer Autismus-Spektrumsstörung da ist. Das Verständnis von Autismus und die grundlegende Auffassung oder man kann auch sagen Haltung wurde ja in der Vergangenheit und in den letzten Jahren begrüßenswerterweise sehr geprägt von der Neurodiversitätsbewegung. Das heißt, hier liegt eine ganz grundlegende Haltung vor, wie Autismus verstanden werden will und mit welchem Blick Menschen eben betrachtet werden sollen, die dort in einer Art und Weise eine Abweichung von der Norm zeigen in ihrer Art zu denken, in ihrer ganzen Art wahrzunehmen und letztendlich auch zu sein als Gesamtperson. Und Autismus und auch andere Neurodivergenzen, die werden hier eben als ganz normale und wünschenswerte Variationen der sogenannten neurologischen Vielfalt gesehen. Damit wird abgerückt von diesem Störungsbegriff, von der Pathologisierung, von dem Krankmachenden, was eben ja bislang in vielen diagnostischen Sprachgebrauch, sage ich mal, auch immer so mitgeschwungen ist. Und demzufolge hat sich eben da auch was getan oder ist auch was in Bewegung gekommen, die gesamten Diagnosekriterien sozusagen zu überarbeiten. Und diese frühere Einteilung, die es gegeben hat, wo also sozusagen verschiedene Kategorien unterschieden worden sind von Autismus, die wurden eben abgeschafft zugunsten der Vorstellung eines eher dimensionalen Ansatzes, also in dieser Idee eines Spektrums, was eben ja mit ganz unterschiedlichen Ausprägungen sich sehr, sehr verschieden und sehr komplex im Einzelfall eben zeigen kann. Um das nochmal ganz kurz gegenüberzustellen, also früher hat man eben unterschieden zwischen diesen sogenannten ja frühkindlichen Formen des Autismus und dem sogenannten Asperger-Syndrom und noch dem atypischen Autismus. Und mit Blick auf das Thema Hochbegabung war hier dann eben vor allem der Asperger-Autismus oft interessant, weil es da eben nicht um eine allgemeine Entwicklungsverzögerung oder einen Entwicklungsrückstand in der allgemeinen kognitiven Entwicklung ging, sondern ganz im Gegenteil, eine besonders hohe Intelligenz eben auch vorhanden sein kann und in Teilgebieten sogar eine besonders hohe. Und da gab es dann auch zusätzlich diese ja doch sehr wertend erscheinende Unterteilung in hoch- und niedrig funktionale Asperger-Autisten. Und das ist schon ja allein vom Sprachgebrauch sehr problematisch, ne? Wer möchte schon gerne das Label auferlegt bekommen, niedrig funktional zu sein? Und es geht ja dann am Ende auch immer um die Frage, wer bekommt dann eigentlich wann welche Hilfen? Und warum stehen vielleicht einem hochfunktionalen Asperger-Autisten, stehen vielleicht dieselben Hilfen eigentlich zu, aber er bekommt sie dann vielleicht nicht so zügig oder unmittelbar aufgrund bestimmter diagnostischer Spracheinteilungen oder Kategorisierungen. Das ist jetzt alles verändert worden. Also in der ICD-11 sprechen wir insgesamt von der Autismus-Spektrumsstörung als ja, einer neurologischen Erscheinung. Und hier wird nur noch unterteilt in die Auftretensform mit oder ohne Störung der intellektuellen Entwicklung und zusätzlich mit oder ohne Beeinträchtigung der funktionellen Sprache. Und für die Beschreibung in ICD-11 wird noch ergänzt, dass ja, die Defizite, die eben vorhanden sind, so schwerwiegend sein müssen, dass eine ganz deutliche Beeinträchtigung da ist in verschiedensten Funktionsbereichen, also zum Beispiel familiär, sozial, schulisch, beruflich, natürlich auch persönlich. Und es soll für eine Diagnosestellung oder muss auch das Kriterium erfüllt sein, dass im Grunde ein ganz durchgängiges Erkennungsmerkmal der ganz spezifischen Funktionsweise der Person ist. Also irgendwie so dieser Gedanke, dass das in vielen verschiedenen Bereichen zu beobachten ist, das Verhalten, was eben als problematisch beschrieben wird. Also sowohl sozial als auch im erzieherischen Kontext und dass das irgendwie so eine Durchgängigkeit hat. Das wäre jetzt erstmal so relativ trocken, das, was eben im Bezug auf die Klassifikationssysteme zu sagen ist. Eine ganz schöne Beschreibung habe ich rausgesucht vom Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus, der Autismus Deutschland e.V. Die schreiben relativ kernig zu der Frage, was ist Autismus? Eine Störung der Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung, die sich auf die Entwicklung der sozialen Interaktion, der Kommunikation und des Verhaltensrepertoires auswirkt. Und das sind auch immer so Bereiche, die genannt werden, also so eine Art ja, Kernmerkmale oder prägnante Bereiche, in denen Autismus sichtbar werden kann. Und zwar zum einen eben durch Auffälligkeiten in der sozialen Kommunikation. und zum anderen durch wiederkehrende Verhaltensweisen, die ja zum Beispiel auch durch Stimming bezeichnet werden und ganz spezifische Interessenbereiche. Das heißt, diese Idee von Spezialinteressen und ungewöhnlichen Interessen, die steckt auch so in diesen Kernbeschreibungsmerkmalen zu Autismus. Im Bereich der Kommunikation ist vor allen Dingen immer wieder die Betonung auf der Gegenseitigkeit in der Kommunikation, also das Aufeinanderbezogensein, das Miteinander. Das heißt, es geht immer so um das Entschlüsseln, das Verstehen, das Einordnen von sozialen, aber auch emotionalen Signalen, was relativ schwer eingeschätzt werden kann. Also beispielsweise auch in Bezug so auf Mimik und Gestik oder dass man zum Beispiel auch ja eine bestimmte Klangfärbung in der Sprachmelodie hat, die vielleicht ja nicht ganz so stark im Ausdruck ist oder flexibel im Ausdruck. Und das ist das, was gemeint ist, wenn von Beeinträchtigungen in der sozialen Kommunikation gesprochen wird. Viele berichten auch im Erwachsenenalter, dass sie erinnern oder dass sie es rekonstruieren können, dass sie sich im Grunde soziales Verhalten antrainiert haben, im Sinne von, sie haben gelernt, wie man sich in bestimmten Situationen zu verhalten hat und sie haben quasi so innere Skripte dafür angelegt und das nicht, empfinden das nicht als natürlich, wenn man so will. Und da kommt natürlich dann auch der Hochbegabung eine besondere Bedeutung zu, weil die kann das natürlich nochmal besonders fördern, dass sozusagen über intellektuelle Fähigkeiten ganz, ganz viel kompensiert werden kann. Und so teilweise der Autismus vielleicht auch im Ausdruck ein bisschen verdeckt wird. Also, dass man das gar nicht, also da kommen oft dann mal so Reaktionen vielleicht auf Betroffene zu, wie du wirkst gar nicht autistisch oder bei dir hätte ich das gar nicht gedacht, weil sie im Grunde auch gelernt haben, zugunsten der Anpassung, ja, sich in Anführungszeichen sozial verträglich oder sozial angepasst zu verhalten. Und da wird dann auch immer wieder sowas genannt, wie dass eben das Einfühlungsvermögen erschwert ist, also Stichwort Empathie, dass da diese verschiedenen Perspektiven nicht so gut eingenommen werden können, dass zum Beispiel auch ja, so Wortwitz im Sinne von Sprichwörtern oder umgangssprachlichen Ausdrucksweisen, dass da irgendwie Schwierigkeiten vorhanden sind. Da kann man sich gut vorstellen, dass das Ganze natürlich ja unten sich unheimlich anstrengend anfühlen muss, wenn ja, ich sag mal so diese intuitiven Kenntnisse von ja von sozialen Regeln, von Gesprächsregeln, wenn die eben ja wie so antrainiert werden müssen und ja dann beispielsweise auch in Gesprächssituationen so Momente entstehen, wo irgendwelche ja, irritierenden Gesprächspausen stattfinden, wo Themen vielleicht abrupt gewechselt werden, ja, wo eben Stichwort diese aufeinanderbezogene Gegenseitigkeit einfach ja nicht so Schlüssel-Schloss-prinzipmäßig ineinander greift, sondern ja, wo irgendwie gespürt wird, auch vom Gegenüber, dass da so eine Art Nichtpassung eben ist. Ja, der Aspekt mit den sich wiederholenden und Stereotypen, teilweise repetitiven Verhaltensmustern oder auch Interessen und Aktivitäten, das bezieht sich tatsächlich auch nicht nur auf dieses etwas klischeebesetzte Bild, ja, irgendwelche Dinge zu sortieren, in Reihen zu legen, einem bestimmten Ordnungsprinzip zu folgen, sondern ja, bezieht sich auch gleichermaßen auf bestimmte Routinen und Rituale. Und einfach dem, dass sich wiederholende Dinge oder leicht vorhersagbare Dinge, dass die eben ja helfen, eine Struktur zu wahren und eben letztendlich auch ein Sicherheitsgefühl vermitteln. Ebenso zeigt sich das eben in diesen sogenannten Stimming-Tools, wo einfach durch bestimmte Bewegungen wiederholt ja motorisch eben etwas reguliert wird. Und bei einigen Autistinnen ist es eben auch darüber hinaus im Bereich der Motorik so, dass ja, da gegebenenfalls so ein paar Besonderheiten auffallen, dass vielleicht gewisse Gleichgewichtsstörungen irgendwie vorhanden sind oder auch bei so ja, feinmotorischen Sachen, Schuhe binden, Ball spielen und so weiter, dass da irgendwie Besonderheiten auftreten können. Das ist aber natürlich immer alles nicht bei jedem irgendwie der Fall oder ausgeprägtes Kriterium. Da ist eben diese Unterschiedlichkeit an der Stelle auch wieder zu betonen, dass da sich eben einfach in dieser Vorstellung des Spektrums ganz viele Dinge zeigen können, aber nicht müssen und dass das eben hochgradig individuell ist. Die Hochsensibilität zeigt sich eben auch in einer ja sehr ausgeprägten Reizempfindlichkeit und natürlich damit einhergehend auch diesem Potenzial der Überreizung, der Reizüberflutung, was mit dem Begriff Overload häufig gekennzeichnet wird. Also wenn ein zu viel an Reizen eben da ist, nicht mehr angemessen verarbeitet werden kann, dann kann es eben auch zu so Phänomenen wie Meltdown oder Shutdown kommen, wo ja letztendlich eine Art von Zusammenbruch geschieht, weil dieser Overload einfach nicht mehr reguliert werden kann. Oder eben diese Überanpassung, diese Kompensationsversuche zu anstrengend werden und ja, dann beim Shutdown letztendlich ein Rückzug in sich selbst stattfindet, wo gegebenenfalls ja die Ansprechbarkeit auch verloren geht. Und im Grunde sind das Phänomen oder Ausdrucksformen von massivster Überforderung. Und dem kann dann wirklich nur mit ganz viel Reizarmut und Rückzug begegnet werden. Und hier kommt dann übrigens auch der Begriff des autistischen Burnouts schon mal ins Spiel. Wenn eben ja auf diese Melt- und Shutdowns nicht mit entsprechender Regeneration reagiert werden kann, wenn sich diese immer häufiger und in kürzeren Abständen wiederholen und einfach das gesamte System total, ja, ich sag mal, kollabiert, dysreguliert, also wenn da eben eine Art Zusammenbruch über einen längeren Zeitraum eben stattfindet, dann ja, kommt es eben zu diesem Phänomen des autistischen Burnouts. Es gibt noch so ein paar weitere Verhaltensweisen bei Kindern auch, die auf Autismus hindeuten können. Also das mit den wiederholenden Verhaltensweisen oder eben auch mit dieser Liebe zu logischen Strukturen, das wurde schon genannt. Aber ja, auch eben das Interesse an gleichbleibenden Informationen, an dem, was wiederkehrt und gleichzeitig eben auch eine Ablehnung gegenüber Veränderungen oder auch eine gewisse ja, Angst vor Neuem. Also es ist ein sehr hohes Bedürfnis nach Kontrolle und Vorhersagbarkeit und dementsprechend auch Schwierigkeiten mit Übergängen, also jeglicher Art. Und auch das Interesse oder die Interaktion mit Gleichaltrigen kann so ein ganz guter Hinweis sein, um zu gucken, ja, Autismus-Spektrum, Hochbegabung, wie ist eigentlich da der Umgang mit anderen. Ja, und man kann schon auch sagen, dass bei unerkannter Hochbegabung das Autismus-Spektrum eine sehr häufige Fehldiagnose ist, besonders bei introvertierten Personen. Aber das andere Phänomen gibt es sicherlich genauso. Das heißt, dass es also mit Sicherheit sehr viele, ja, autistisch erwachsene Menschen gibt, die rumlaufen, die nicht diagnostiziert sind. Also es ist immer so ein bisschen die Frage auch, ja, an wen man gerät, wann man wie, mit welchem Thema in Kontakt kommt, sich beginnt damit zu beschäftigen und letztendlich, ja, auch so ein bisschen, natürlich die Tatsache, dass es, bei diagnostiziertem Autismus-Spektrum natürlich auch bestimmte Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten geben kann, wohingegen natürlich eine reine Hochbegabung erstmal insofern ja weder im schulischen Kontext noch in sonstigen Bereichen in irgendeiner Art, zum Beispiel einer besonderen Einzelbegleitung oder sowas, bedarf, beziehungsweise bedarf vielleicht schon, aber eben nicht zur Verfügung gestellt werden kann. Und von daher, ja, ist natürlich wie immer eigentlich auch so, ganz grundsätzlich erstmal so die Frage, was wird mit einer Diagnostik überhaupt bezweckt? Was soll daraus hervorgehen? Was ist das Anliegen? Und im nächsten Schritt, ja, wird dann erstmal geguckt, wo überhaupt die Schnittmengen und gegebenenfalls eben auch die Unterschiede da sind. Und da gibt es jetzt schon mal, gerade auch bei Kindern, so einen ganz speziellen Ansatz, dass man sagt, ja, wenn Kinder, die eine Hochbegabung haben und ja, sehr introvertiert vielleicht auch sind, wenn die sich aber sicher fühlen oder auch ja, mit einer sehr stark vertrauten Bezugsperson zusammen sind, also in dem Ausmaß, wie ihr Sicherheitsbedürfnis eben befriedigt ist, zeigen sie dann eigentlich auch keine Verhaltensweisen mehr, die darauf schließen lassen könnten, dass ein Autismus-Spektrum vorliegt. Und dasselbe gilt zum Beispiel, weil da besteht auch große Verwechslungsgefahr, denn auch hochbegabte Kinder haben ja durchaus sehr spezielle und Spezialinteressen manchmal oder sehr intensive Phasen, wo sie sehr tief eintauchen in bestimmte Themen. Aber sie können zu jedem Zeitpunkt ja, reflektiert, sag ich mal, Rückmeldung darüber geben, warum sie sich für ein Thema speziell begeistern und warum sie daran so ein großes Interesse haben, was sie daran begeistert. Und sie können auch andere, ja, sozusagen in ihrer Begeisterung mitnehmen. Also das Ganze ist eben auf einer sehr emotionalen Ebene auch angedockt. Und da wird auch in der Literatur beschrieben, dass man es daran ganz gut unterscheiden kann. Es gibt noch so ein paar Aspekte, wo eine Verwechslungsgefahr groß ist, die also sehr ähnlich sich zeigen beim Autismus-Spektrum und bei reiner Hochbegabung zum Beispiel kann es ein sehr gutes Gedächtnis geben, auch einen großen Wortschatz mit einer starken Redegewandtheit und auch dem Hang, so tiefgründige Fragen eben zu stellen. Und das ist zum Beispiel ja bei Langeweile, Desinteresse, dass da so Aufmerksamkeitsprobleme auch entstehen können. Und dass grundsätzlich auch ja keine große Freude bei Veränderungen, auch bei vielen Hochbegabten eben vorherrscht. Also dieses Sicherheitsbedürfnis durch Struktur und Gleichbleibendes, das ist da auch schon häufig zu beobachten, aber ja nicht so in diesem Ausmaß, beziehungsweise wenn eben sicherheitsstiftende Maßnahmen irgendwie ergriffen werden können oder vorhanden sind, dann kann durchaus auch gut mit Veränderungen umgegangen werden bei reiner Hochbegabung. Ja, diese Art und Weise, dass man irgendwie als anders wahrgenommen wird, das ist sicherlich auch etwas, ja, was beiden Phänomenen einheimwohnt und auch, dass es durchaus zu diesen asynchronen Entwicklungsverläufen kommen kann, dass also bestimmte Entwicklungsbereiche schon wesentlich weiter ausgeprägt sind als andere und dass da so eine, ja, innere Disbalance eben dann auch dadurch entsteht. Und häufig ist es ja auch so bei hochbegabten Menschen, dass die so, ja, soziale Regeln beziehungsweise so dieses, was man eben macht, dass das halt sehr in Frage gestellt wird. Aber es ist nicht unbedingt so, dass sie es nicht beherrschen oder dass sie Schwierigkeiten haben, das zu verstehen, sondern es ist eher so, dass da so diese allgemeine Ablehnung von ja, ich sag mal, ich nenne es mal Mainstream-Verhaltensweisen auffällt und dass da sicherlich auch schon sehr ähnliche Phänomene sich zeigen können. Ja, und natürlich auch die Hochsensibilität, letztendlich diese ganze Veranlagung zur ja, Reizüberflutung, zur Überreizung, das ist natürlich auch gegeben. Und ja, wenn man sich vorstellt, dass eben auch eine Kombination da sein kann aus Hochbegabung und Autismus-Spektrum, dann ist das sicherlich auch so ein Kriterium, an dem man sich stark orientieren kann, dass beides zusammen vorliegen kann. In anderen Quellen wird zum Beispiel auch noch darauf hingewiesen, dass bei Menschen mit Autismus auffällt, dass sie eine sehr konkrete Art und Weise haben zu denken. Deshalb ja auch so diese Schwierigkeiten, Ironie und Metaphern zu verstehen, alles wörtlich zu nehmen. Und ja, dass ja gerade bei der reinen Hochbegabung eben dieses sehr kreative, sehr komplexe, sehr analytische und sehr ganzheitliche Denken auffällt, was sehr viel mit Abstrahieren auch zu tun hat. Das heißt, dass ich bestimmte Dinge übertragen kann, da Vernetzungen sind, Anwendungsbereiche ausgelagert werden und dass da eben ja nicht so dieses konkrete Anhaften auffällt. Zusammenfassend sollte also bei der Differentialdiagnostik sich so an drei, ich nenne es mal Leitpunkten, orientiert werden. Also eben diese Frage, ob das Kind, wenn es mit Personen zusammen ist, die ja, das gleiche Interesse haben, die ihre Leidenschaft teilen, ganz genau beobachten, wie verhält es sich da, ist da eine Gegenseitigkeit, eine Aufeinanderbezogenheit, wie ist es eben, wenn, ja, wenn sich da verbunden werden kann über dieses Gesehenwerden, diese Gemeinsamkeit. Und dann würde man im nächsten schauen, ob das Kind auch wahrnimmt, wie es auf andere wirkt, wie sein Verhalten bei anderen ankommt. Also alle diese Rückmeldeprozesse, die in Interaktion eben entscheidend sind, ob die reflektiert und auch verbalisiert und versprachlicht werden können. Und als drittes dann eben zu schauen, wie wird über die Interessen gesprochen, kann das erklärt werden, warum ist man so begeistert davon, kommt diese Freude rüber, ist das etwas, was ja, sozusagen auch da reflektiert wird. Also auch immer wieder so diese Frage, wie ist es um die Bewusstheit, um das eigene Selbst bestellt? Also kann man die eigene Wirkung auf andere antizipieren? Kann man diese Aufeinanderbezogenheit oder man nennt das ja auch Reziprozität, kann man die irgendwie erwartbar formulieren, also vorausschauend auch vorhersehen? Und wie ist es mit dem allgemeinen Verhalten situationsübergreifend bestellt? Also bestehen die Auffälligkeiten nur in bestimmten Situationen? Ist das etwas durchgängig, was ein grundlegendes Funktionsmerkmal sozusagen der gesamten Entwicklung widerspiegelt? Gibt es Dinge, die zum Beispiel nur außerhalb der Familie auftreten oder auch durch kritische Lebensereignisse entstanden sind? Also hier auch wieder der Hinweis auf den ganzheitlichen Blick natürlich, der ja gerade wahrscheinlich, wenn man sich in späten Jahren mit dem Thema anfängt zu beschäftigen, sich beginnt wieder zu erkennen, nochmal eine besondere Bedeutung einnimmt. Bevor ich gleich zum Ende dieser Folge noch auf einen speziellen musiktherapeutischen Aspekt eingehen wollte, noch die herzliche Einladung, wenn du für das Gespräch mit Sarah Weber spezielle Fragen hast oder wenn dich ja, in dieser Folge bei bestimmten Dingen, die ich angesprochen habe, das Gefühl beschlichen hat, das war aber sehr unvollständig dargestellt, undifferenziert, da würde ich gerne noch was ergänzen. Lass mich das gerne wissen. Das kann gerne ja, in einer sag ich mal, Anschlussfolge noch ergänzt und aufgegriffen werden. Und ich fände es ja schön, wenn sich das ein bisschen interaktiv gestaltet. Denn wie gesagt, das ist bei mir angekommen, dass da sozusagen das Ausstrecken der Hand ganz wichtig ist und dass eben miteinander gesprochen wird. Ja, Musiktherapie wird tatsächlich ziemlich viel eingesetzt im Bereich Autismus-Spektrum und gerade auch ja, bei dem Bereich, den man früher eben als frühkindlichen Autismus, frühkindliche Entwicklungsstörung bezeichnet hätte, wo eben auch Sprache nicht vorhanden ist. Da ist es eben schon ein sehr großer Einsatzbereich und da ist natürlich die Diagnostik auch besonders erschwert, weil natürlich die Anwendung von Fragebögen, Selbstauskunft oder interviewbasierte Verfahren nicht so gut möglich sind. Und hier gibt es inzwischen einen alternativen Ansatz, der dann eben sprachunabhängig angewendet werden kann mit Musik. Und zwar ja, hat ein Musiktherapeut, der in diesem Bereich sehr viel praktische Erfahrung auch hat und dementsprechend aber auch ja, in der Forschung aktiv ist, hat ein spezielles musikbasiertes Verfahren entwickelt, um eine diagnostische Verhaltensbeobachtung durchführen zu können. Das ist die sogenannte MUSAT, die musikbasierte Skala zur Autismusdiagnostik. Das wird, wenn es angewendet wird, meistens im klinischen Setting so als Ergänzungsdiagnostik zusätzlich durchgeführt, also jetzt nicht als alleiniges diagnostisches Verfahren zur Diagnosestellung, sondern eher um zusätzliche Informationen zu sammeln. Und das Besondere ist eben, ja, das ist, denke ich, in der Folge zur Musiktherapie konnte ich das hoffentlich auch schon gut darlegen, dass die Musik eben in dieser Art und Weise, wie sie in solchen Momenten zum Einsatz kommt, als besondere Form der sozialen Interaktion verstanden werden kann. Das heißt, wir haben hier auch die Möglichkeit, ja, Interaktion zu erleben, zu beobachten und besonders eben auf nonverbaler Ebene. Das heißt, in der musikalischen Interaktion, je nachdem, wie sie jetzt gestaltet wird, ob durch eine freie Improvisation oder durch ein exploratives Ausprobieren von Instrumenten, wie auch immer, braucht es einfach keine Worte und dennoch wird ja auf eine Art gesprochen. Denn die vielen Parameter, die wir in der Musik haben, also angefangen von Melodie, Rhythmus, Klang, Dynamik, das sind alles Parameter, die wir auch in der Sprache finden. Und wenn wir gemeinsam Musik machen, dann machen wir das gemeinsam zusammen, miteinander. Aber es lassen sich da eben verschiedene Abstufungen sozusagen der Beziehungsqualität auch beobachten. Denn man kann ja sehr aufeinander bezogen miteinander spielen, aber man kann auch zum Beispiel zu zweit nebeneinander vor sich hinspielen und gar nicht den anderen sozusagen mit einzubeziehen. Und da ist also auch die große Chance oder die gute Möglichkeit ist eben, dass man diese Art von Beziehungsgestaltung da eben auf einer ganz anderen Art eben nochmal beobachten kann. Also alles eben auch, was mit Mimik, Gestik, Blickkontakt und so weiter zu tun hat, wird da sichtbar. Wenn dich das mehr interessiert, du findest in den Shownotes Infos zu diesem diagnostischen Instrument und natürlich auch ansonsten alle anderen Quellen, die ich benutzt habe, gebe ich dir in den Shownotes an. Und dann hören wir uns in der nächsten Interviewfolge wieder, auf die ich mich schon sehr freue und die dann eine gute Ergänzung zur heutigen Folge sein wird. Bis dahin, alles Liebe, mach's gut.